Angriffe in Syrien, Demos in Georgien und Regierungsauflösung in Frankreich. Diese Woche war im Ausland einfach mal richtig viel los.
Ja, voll. Wer greift in Syrien wen an? Warum wollen so viele Menschen in Georgien in die EU? Und was hat die Regierung in Frankreich gerade verkackt? Das klären wir alles in dieser Folge.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Julika Kott. Außerdem gucken wir diese Woche aber natürlich auch nach Deutschland. Seit letztem Wochenende ist ja eine Recherche zum Borkumer Volksfest Klasom krass diskutiert worden. Da gehört es zur Tradition, dass Männer Frauen schlagen. Wir sprechen mit einem Journalisten, der letztes Jahr dabei war, und schauen, was sich dieses Jahr eventuell verändert hat. Außerdem will sich die AfD von der Jungen Alternative trennen. Wir klären, warum.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 geht's um die meistgestreamten KünstlerInnen auf Spotify. Am Mittwoch war es wieder soweit, Spotify Rap 2024 kam raus. Was sagen deine Raps?
Mein Rap sagt, dass ich keine Musik höre, sondern nur Podcasts.
Was?
Das ist richtig traurig, ich weiß das auch selber. Deswegen, das ist auch immer ein trauriger Tag im Jahr für mich, wenn alle ihren coolen Musikgeschmack teilen und ich ja einfach nicht mitmachen kann, weil ich keine Zeit dafür habe. Und es ist einfach tragisch. Und peinlich.
Ich bin so schockiert. Für Musik braucht man keine Zeit. Das ist so ein Begleiter im Alltag. Spotify macht aber ja nicht nur diese individuellen Rankings, sondern wertet das auch weltweit und für jedes Land aus. Am meisten gestreamt wurde in Deutschland noch weltweit. Wer hätte das gedacht? Taylor Swift. Top-Song in Deutschland ist I Like The Way You Kiss Me von Artemas. Und Top-Podcast ist Gemischtes Hack.
Irgendwie gefühlt ist ja jede Woche irgendein Taylor Swift-Post mit in den Top 5 von den Tagesschau-Posts, weil die ganze Zeit irgendwelche Preise und Auszeichnungen gewinnt und Rekorde bricht. Deswegen frage ich mich manchmal so ein bisschen, ob die das überhaupt noch freut oder ob das noch irgendwas mit ihr macht, wenn sie da wieder so einen Rekord gewinnt.
Natürlich macht das was mit ihr. Und also ich muss beichten, Taylor Swift war auf jeden Fall auch in meinen meistgestreamten Artists.
Top 1 oder?
1 oder 2 weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und die hat natürlich für uns Fans so eine Dankesrede, so ein kleines Video gemacht und das habe ich dir einmal mitgebracht und ich finde, da merkt man schon, doch, das macht was mit ihr und das findet sie toll und genau, hör mal rein.
Thank you for streaming the music. It's just been such a wild ride and I really appreciate everything you guys have done.
Auf Platz 2 geht's um einen Massencrash auf 2 Autobahnen am Wochenende. Ein LKW-Fahrer war in NRW auf der A46 und der A1 unterwegs und laut Augenzeugen ist er so Schlangenlinien und viel zu schnell gefahren und hat dabei Unfälle mit rund 50 Autos verursacht. Insgesamt wurden dabei 19 Menschen verletzt, eine Person davon auch lebensgefährlich. Es gab zwar auch Verkehrswarnungen, aber viele konnten nicht mehr rechtzeitig von der Autobahn runterfahren und so ein riesen LKW kann man natürlich auch nicht so leicht stoppen, also nach der ersten Meldung ist er noch 60 Kilometer weitergefahren. Die Polizei hat den Fahrer dann an der letzten Unfallstelle festgenommen. Laut Polizei könnten Drogen und Alkohol im Spiel gewesen sein. Es gibt aber auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Der Fahrer wurde auf jeden Fall jetzt erstmal in einer Psychiatrie untergebracht.
Auf Platz 3 ist ein Post zum Borkumer Volksfest Klasom. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Seit dem Wochenende wird in den Medien ja über einen Brauch auf der Nordseeinsel Borkum diskutiert. Und zwar geht es um das Volksfest Klasom. Und ein Teil von diesem Brauch war zumindest bis zum letzten Jahr, Männer schlagen Frauen mit Kuhhörnern.
Also immer am 5. Dezember, da ziehen auf Borkum junge Männer um die Häuser, die kehren in Kneipen ein und die feiern mit der Inselgemeinschaft. Soweit klingt es ja erstmal harmlos und nach einem normalen Volksfest. Bis letztes Jahr war es aber so, dass einige von ihnen dann auf die Jagd nach Frauen gegangen sind, die draußen unterwegs waren. Die haben sie dann eingefangen und ihnen mit Kuhhörnern auf den Hintern geschlagen. Rundherum waren dann Leute, die zugeschaut haben und applaudiert haben. Man muss vielleicht ergänzen, dass viele Borkumerinnen freiwillig mitgemacht haben, das offenbar als Spiel verstanden haben. Auf der anderen Seite haben sich nun Frauen zu Wort gemeldet, die ihre Teilnahme bereuen und diesen Teil des Brauchs in Frage stellen.
Ich hatte vom Steißbein bis ungefähr ja, also die Hinterseite vom Unterschenkel, kurz über der Kniekehle, genau, bis dahin dann alles voller Hämatome und blauen Flecken.
Ja, wir haben da gerade eine Frau gehört, die bei dem Brauch mitgemacht hat und danach über ihre Schmerzen geklagt hat. Unser Reportageformat Steuerung F hat nämlich letztes Jahr zusammen mit Panorama das Klasomenfest undercover begleitet. Und die Recherche, die wurde dann vorletzten Donnerstag veröffentlicht. Und das Krasse ist eben, bisher war dieser Brauch super unbekannt, weil die Presse dabei nicht erwünscht war. Es gibt nur ganz wenige Berichte dazu.
Ja, und als es bekannt wurde, war der öffentliche Aufschrei ziemlich groß. Also der Verein Borkumer Jungens, der organisiert den Brauch und er hat nach der Recherche auch direkt Konsequenzen gezogen und ein Statement gepostet. Das Schlagen solle beim Klasomenfest abgeschafft werden und auch die Polizei hat jetzt eine Null-Toleranz-Linie für Gewalt beim Fest angekündigt. Was aber auch passiert ist, am letzten Sonntag haben ungefähr 200 Frauen auf Borkum demonstriert und zwar für den Erhalt von dem Brauch. Und gestern, also am 5. Dezember, war es dann wieder soweit. Das Fest soll friedlich verlaufen sein. Die Polizei konnte keine Gewalt feststellen. Es waren dieses Jahr aber auch sehr viele Journalistinnen vor Ort und es gab extra viel Polizei.
Also ich finde das alles absolut wild und also die Recherche, aber auch alles, was dann danach noch passiert ist. Und um diese ganzen Schlagzeilen jetzt wirklich nochmal besser zu verstehen, sprechen wir jetzt einfach mit Lorenz Jeritsch. Der war letztes Jahr nämlich mit Steuerung F live dabei. Hey Lorenz.
Hi.
Also nochmal kurz von vorne, was ist das überhaupt für ein Brauch? Also woher kommt der und wie genau sah der bisher aus?
Also Klasom ist für viele Menschen auf Borkum das wichtigste Fest im Jahr. Das haben wir immer wieder gehört. Man erzählt sich, Klasom käme aus der Zeit, als die Borkumer Männer noch Walfänger waren. Dass sie also, wenn sie nach vielen Monaten auf dem Meer wieder zurückgekommen sind, die alte Ordnung wiederherstellen mussten. Dieser historische Hintergrund, den konnten wir nicht zweifelsfrei recherchieren. Deswegen erzählen wir das in unserer Recherche auch nicht. Es wird aber jetzt zum Teil in den Kommentaren immer wieder besprochen. Und als wir letztes Jahr bei Klasom dabei waren, konnten wir am Abend beobachten, wie die Klasoms über die Insel ziehen und Frauen mit Kuhhörnern schlagen. Diese Klasoms, das sind 6 ausgewählte Männer, die sich als so eine Art Fabelwesen verkleiden. Die haben also weiße Gewänder an, tragen Fellmasken und haben ein Kuhhorn in der Hand. Und die ziehen dann am Abend des 5. Dezember durch das Zentrum von Borkum und werden von anderen Männern begleitet. Die sind quasi als Fänger dabei. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Karnevalsumzug. Also die Männer ziehen durch die Straßen und werden von den Menschen gefeiert. Wenn da jetzt allerdings eine junge Frau erwischt wird, die auch mitfeiern möchte, dann wird sie von den Fängern festgehalten, bis die Klasoms da sind und die schlagen ihr dann mit dem Kuhhorn auf den Hintern. Und das haben wir immer wieder beobachtet und teilweise sah das auch richtig heftig und schmerzhaft aus.
Ja, und wie kann das sein, dass so lange fast niemand darüber berichtet hat? Also ich meine, in Zeiten von Social Media kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das so lange nicht bekannt war.
Ja, also viele Menschen auf Borkum finden, dass Klasom ein Fest für die Inselgemeinschaft bleiben soll und dass Außenstehende das Fest einfach nicht verstehen. So wurde das immer argumentiert. Und Berichterstattung ist deswegen unerwünscht und wurde in der Vergangenheit auch schon erfolgreich eingeschränkt. Bei uns ging das auch nur, weil wir die Schläge mit versteckter Kamera gefilmt haben und den Part des Fests, bei dem noch Fotos und Videos gemacht werden, da haben wir zum Drehen unsere Handys benutzt. Wir haben bei der Recherche auch Aushänge des Vereins Borkumer Jungs gefunden. Da steht ganz klar drin, der Klasom mag kein Social Media, also lasst eure Handys weg, verbreitet nichts. Da heißt es auch, wir wollen nicht zum viralen Hit werden. Offenbar, weil man schon länger weiß, dass man für die Schläge halt auch mit Gegenwind rechnen muss. Und deswegen spricht kaum jemand offen darüber. Also die Menschen, die wir anonym interviewt haben, die berichten auch tatsächlich von Angst, sich offen zu äußern.
Man muss aber auch dazu sagen, dass es dieses Jahr dann alles ganz anders gelaufen ist. Also zumindest anders als letztes Jahr, was ihr da bei Steuerung F erlebt habt. Im Vorfeld hatte der Bürgermeister zum Beispiel jetzt auch diesmal schon die Inselgemeinschaft dazu aufgefordert, den Medien gegenüber offener zu sein. Und es waren super viele Journalistinnen auf der Insel und die konnten auch echt mit vielen Menschen vor Ort sprechen. Also die waren da dieses Jahr wesentlich willkommener. Jetzt gab es ja am Sonntag auch eine Demo von Frauen, die wollen, dass der Brauch bleibt. Und ich muss sagen, ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil ich auf gar keinen Fall irgendwie implizieren will, dass man als Frau selbst schuld ist, wenn man an dem Abend rausgeht und dann gegen den eigenen Willen irgendwie verprügelt wird. Aber mich würde trotzdem interessieren, was haben denn die Frauen, mit denen ihr für den Film gesprochen habt, gesagt, warum sie bei dem Fest dabei waren?
Also die Frauen haben uns davon berichtet, wie spaßig Klarsum halt auch sein kann. Also dieses Katz-und-Maus-Spiel, so die Aufregung, das gemeinsame Feiern und Zusammenkommen. Und wir haben auch gehört, an dem Tag sei einfach eine magische Stimmung. Also die Frauen aus unserem Film haben da durchaus auch schöne Erinnerungen. Und man muss auch sagen, Klarsum ist einfach das Fest des Jahres auf Borkum. Also das will man auch einfach nicht verpassen. So, es gibt also offenbar auch eine gewisse Form von sozialem Druck. Auch das haben wir im Zuge der Recherche gehört. Aber wenn man dabei sein will, dann muss man als Frau halt in Kauf nehmen, möglicherweise auch geschlagen zu werden. Also zumindest bisher.
In dem Film, da sieht man auch, dass ihr eine Absage nach der anderen bekommt. Also weder der Bürgermeister noch der Verein Borkumer Jungens oder die Polizei wollten damals mit euch sprechen. Inzwischen gab es aber auch doch einige Reaktionen und das Schlagen soll nicht mehr stattfinden. Wie guckst du denn auf die ganzen Konsequenzen, die seit eurer Veröffentlichung gezogen wurden?
Also der Borkumer Jungsverein, der das Fest veranstaltet, hat ziemlich schnell reagiert. Schon einen Tag nach unserer Veröffentlichung bei Steuerung F haben sie angekündigt, dass es keine Schläge mehr geben soll und auch, dass man jetzt offener mit der Presse reden will. Und auch die Polizei hat schnell angekündigt, man werde keine Gewalt akzeptieren und mit hoher Präsenz da sein. Jetzt dieses Jahr, das berichten Medien aus der Region, sind wohl noch mehr Maßnahmen geplant. Also es soll keine Schläge mehr geben, es soll Safe Spaces geben für Menschen, die sich unwohl fühlen und eine Nummer, die sie anrufen können und weibliche Ordnerin. Also es ist wie so eine Art Awareness-Konzept, das man sonst von einigen Festivals oder so kennt. Also das Fest, wie es dieses Jahr stattfindet, das ist ein ganz anderes als das, was wir letztes Jahr noch beobachtet haben.
Das war Lorenz Jeritsch von Steuerung F. Danke dir.
Danke euch. Danke für die Einladung.
Und noch ein kleiner Transparenzhinweis. Wir haben das Gespräch mit Lorenz am Donnerstagnachmittag, also vor dem Fest, schon aufgezeichnet.
Okay, aber wir waren ja eigentlich gerade noch bei den Tagesschau-Posts und da gehen wir jetzt auch mal wieder zurück hin. Auf Platz 4 geht's um den Hamburger Dom, also den Hamburger Rummel. Und ab jetzt wird es da kein Pony-Karussell mehr geben. Also das ist jetzt nicht ein Karussell, ein elektrisches, sondern eben dieser Kreis, in dem echte Ponys reiten und wo Kinder Ponys reiten dürfen und so. Die Stadt hat das aber jetzt endgültig verboten. Das hatten TierschützerInnen auch schon seit Jahren gefordert. Und tatsächlich gibt es das auch seit 2019 so in der Form, zumindest auf dem Dom nicht mehr. Aber jetzt ist dieses Verbot eben offiziell. Ich war aber letztens auf dem Rummel in Leipzig und da gab es das noch. Und ich fand es total überraschend, weil ich das natürlich auch nur noch so als in der Kindheitserinnerung habe. Das ist winzig klein. Das sind ungefähr 3 Meter Radius, auf dem diese Pferde dann stundenlang im Kreis laufen müssen. Und ja, ich denke, es ist an der Zeit, dass sowas abgeschafft wird. Zumindest meine persönliche Meinung.
Auf Platz 5 geht es um ein Getränk, das aktuell für Diskussionen sorgt, der sogenannte Lumumba. Und wir möchten hier ganz kurz betonen, dass wir den Namen nur benennen, weil er Teil der Debatte ist. Also Kakao mit Schuss soll in Frankfurt nicht mehr Lumumba heißen. Zumindest wünscht sich das die Stadt. Die hat die BetreiberInnen der Weihnachtsmarktbuden gebeten, den Drink auf ihren Tafeln umzubenennen. Ihr neuer Vorschlag wäre heiße Schokolade mit Rum. Patrice Lumumba war ein kongolesischer Politiker. Er hat dafür gekämpft, dass der Kongo unabhängig von Belgien wird. Und 1961 wurde er dann vom belgischen Geheimdienst erschossen. Also quasi wegen seiner Hautfarbe und weil er erschossen wurde, heißt ein Kakao mit Schuss dann einfach Lumumba. Viele finden den Namen deswegen rassistisch und pietätlos.
Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
Die AfD will sich von ihrer eigenen Jugendorganisation Junge Alternative trennen. Stattdessen will sie eine neue Jugendorganisation gründen. Die AfD-Chefin Alice Weidel hat erklärt, dass die AfD bei der Jungen Alternative stärker mitentscheiden will und sie auch stärker in die Partei einbinden möchte.
Ja, gerade ist es nämlich so, dass die Junge Alternative zwar die offizielle Jugendorganisation von der AfD ist, die ist aber trotzdem nur als Verein organisiert. Das heißt, organisatorisch hat sie überhaupt nichts mit der Partei zu tun und kann selbst auch über ihr Programm, ihre Finanzen und ihr Personal entscheiden. Also die sind aktuell einfach relativ unabhängig von der Mutterpartei. Ein AfD-Mitglied hat sogar der Nachrichtenagentur dpa gesagt, Zitat, die konnten machen, was sie wollen. Und außerdem müssen die Leute in der Jungen Alternative auch nicht Mitglied in der AfD sein. Das ist bei anderen Parteien auch so. Aber aktuell hat die Junge Alternative halt über 2000 Mitglieder und davon sind nur die Hälfte auch AfD-Mitglieder.
Ja, und das will die AfD jetzt alles ändern. Also es soll eine neue Jugendorganisation geben, die direkt bei der Partei eingegliedert ist. Damit hätte die neue Jugendorganisation dann weniger Freiheiten und die AfD könnte dann besser durchgreifen, zum Beispiel mit Parteiausschlussverfahren. Aber andersrum könnte die AfD die neue Jugendorganisation auch besser schützen, weil es schwerer ist, einen Teil einer Partei zu verbieten, als einfach nur einen Verein. Also für die neue Jugendorganisation hätte das Ganze auch ein paar Vorteile. Außerdem würde sie auch wachsen, was ja vielleicht auch ihren politischen Einfluss stärken würde. In der AfD sind über 6000 Mitglieder unter 36 und die wären dann immer automatisch auch Mitglied von der neuen Jugendorganisation der AfD. Aber andersrum wird man dann trotzdem nicht automatisch AfD-Mitglied, wenn man der Jugendorganisation beitritt. Also könnte es da auch weiter radikale Kräfte geben, über die die AfD dann nicht so viel Kontrolle hat, weil sie ja nicht in der Partei sind.
Ja, und das Ganze passiert natürlich auch in dem Kontext, dass im letzten Jahr die Junge Alternative einfach mehrfach negative Schlagzeilen gemacht hat. Also einmal ist sie laut Verfassungsschutz jetzt eben gesichert rechtsextrem. Dann gibt es immer wieder Berichte auch über enge Kontakte zur rechtsextremen identitären Bewegung, die ja nochmal eine Spur rechtsextremer sind. Im September gab es dann auch noch den Aufreger rund um den sogenannten Abschiebesong von der Jungen Alternative. Also die haben ja diesen Song von den Atzen umgedichtet zu einem Song, in dem sie fordern, alle abzuschieben. Und dann gab es noch die sächsischen Separatisten. Das war ja diese rechtsextreme, mutmaßlich terroristische Gruppe in Sachsen, die jetzt vor kurzem aufgedeckt wurde. Und die soll den Umsturz von Deutschland geplant haben. Da haben wir ja auch schon drüber berichtet. Und mindestens zwei von dieser Gruppe waren eben auch bei der Jungen Alternative aktiv. Für die Mutterpartei, also die AfD, könnte das alles im Wahlkampf natürlich ein bisschen zum Problem werden.
Ja, allerdings. Aber den Plan, den muss die Spitze der Partei, also unter anderem Alice Weidel und Tino Chrupalla, erstmal durch die Partei kriegen. Also dafür müssen 2/3 der Mitglieder auf dem Parteitag damit einverstanden sein. Und der ist Anfang Januar. Es ist aber gerade noch so ein bisschen unklar, ob die eine 2/3-Mehrheit erreichen würden. Und gleichzeitig muss die Junge Alternative aber auch nochmal intern über diesen Plan abstimmen. Und dafür bräuchte sie einfach eine 90-prozentige Mehrheit beim nächsten Bundeskongress und der ist auch erst im Februar. Der jetzige Chef von der Jungen Alternative, der heißt Hannes Gnauk und der soll aber anscheinend mit dem Ganzen einverstanden sein. In Frankreich ist das passiert, was viele befürchtet haben. Die Regierung ist zerbrochen. Genauer gesagt wurde der Premierminister Michel Barnier durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Emmanuel Macron bleibt noch Präsident, daran ändert sich nichts. Aber Michel Barnier und alle MinisterInnen, die müssen zurücktreten. Dabei hat die Regierung erst vor 3 Monaten ihre Arbeit aufgenommen. Es war aber auch keine stabile Regierung, weil die hatte einfach keine Mehrheit im Parlament und war damit quasi sowas wie eine Minderheitsregierung in Deutschland.
Ja, und auch so wie in Deutschland war der Knackpunkt in Frankreich der Haushalt. In Frankreich, muss man dazu sagen, ist die Finanzlage gerade besonders schlecht. Das Land ist wirklich im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch verschuldet. Und Barnier hat deshalb einen Sparhaushalt fürs nächste Jahr geplant, um diesen Schuldenberg zumindest irgendwie langfristig abbauen zu können. Dafür hat er auch Kürzungen vorgesehen, unter anderem bei den Sozialausgaben. Und er wollte auch die Steuern erhöhen. Das fanden die anderen Parteien aber alle nicht so gut und haben aus unterschiedlichen Gründen nicht dafür gestimmt, beziehungsweise einfach dagegen.
Und dann hat er was gemacht, was im Prinzip das Ende seiner Amtszeit besiegelt hat. Weil er keine Mehrheit für den Haushalt hat, hat er sozusagen den Joker gezogen und einen Trick aus der französischen Verfassung benutzt. Das ist der Artikel 49.3. Der ermöglicht es, einer Regierung ohne Zustimmung von den Abgeordneten Gesetze trotzdem durchzudrücken. Das nutzen PremierministerInnen in Frankreich immer wieder, aber es ist ein ziemlich umstrittenes Instrument. Also wirklich, da gibt es so viele Diskussionen darüber und jedes Mal wird so gesagt, so schon wieder 49.3. Alle Regierungen in den letzten Jahren haben das immer genutzt. Das fanden die Abgeordneten auch diesmal überhaupt nicht cool, dass er das gemacht hat. Als Reaktion haben dann das Linksbündnis und die Rechtsextremen ein Misstrauensvotum eingeleitet. Das hat dann auch die Mehrheit der Abgeordneten unterstützt und damit war es das jetzt auch erstmal mit der Regierung von Barnier. Und was ich persönlich richtig krass finde, was wir auch aus Deutschland vielleicht so gar nicht kennen, ist, dass einfach ein Linksbündnis und Rechtsextremisten sich verbündet haben. Und das ist auch komplett neu.
War das auch neu für Frankreich?
Das war auch komplett neu für Frankreich, ja.
Okay. Ja, und wie geht's jetzt weiter, ist die große Frage. Weil es war ja schon übelst kompliziert, diese Regierung überhaupt zu bilden. Also ich erinnere mich, wir haben hier Woche für Woche drüber gesprochen. Das hat mehrere Monate gedauert. Und die Parlamentswahlen, die waren ja auch erst Anfang Juli. Und die waren auch schon vorgezogen, weil es davor auch schon eine Krise gab. Und die neue Regierung hat sich dann auch wirklich erst im September gebildet. Und da war eben auch schon das Problem, dass keine klare Mehrheit bei den Wahlen zustande gekommen ist. Es gibt grob gesagt drei große Blöcke, die alle ungefähr ein Drittel der Sitze haben und alle richtig krass miteinander verfeindet sind. Also einmal das Linksbündnis, dann noch das Bündnis von den Liberalen von Macron, zusammen mit einer Mitte-Rechts- und einer rechten Partei. Und der dritte Block sind die Rechtsextremen, also die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen.
Ja, genau. Und was man da vielleicht nochmal hinzufügen sollte, weil vielleicht kennt man das aus Deutschland nicht, aber was diese Paz-Situation nochmal verschärfen könnte, ist halt einfach, dass in Frankreich gibt es keine Koalitionen. Also das gibt nur so lose Bündnisse, aber so dieses Prinzip der Koalition, das ist dieses Jahr in Frankreich zum ersten Mal überhaupt diskutiert worden. Dieses Koalition wäre quasi das Wort des Jahres in Frankreich. Weil das gab es davor noch nicht. Es gibt nur so wirklich so lose Bündnisse und also das ist auch einfach alles sehr fragil, würde ich sagen.
Ja, ich finde es eh auch krass, dass Wahlsysteme dann doch immer wieder so unterschiedlich sind. Also das auch bei den USA-Wahlen war das ja auch total so. Jedenfalls hat das Linksbündnis im Endeffekt die meisten Sitze gehabt bei den letzten Parlamentswahlen, auch wenn es nur eine knappe Mehrheit war. Und deswegen wollten die auch den Premierminister bzw. die Premierministerin stellen. Das hat Macron aber abgelehnt und dann einen Kandidaten von der Rechtspartei ausgesucht. Also Rechtspartei, nicht rechtsextrem, da gibt es einen Unterschied.
Ganz wichtig, ja.
Michel Barnier war das eben und der wurde von allen Seiten zwar vielleicht jetzt nicht unbedingt akzeptiert, aber zumindest geduldet. Und jetzt muss Macron eben wieder das Ganze von vorne anfangen und wieder jemanden finden, der oder die allen politischen Lagern irgendwie ansatzweise passt oder hinter dem zumindest eine große Mehrheit steht. Und was es noch komplizierter macht, ist, dass man jetzt auch nicht einfach Neuwahlen anzetteln kann, weil das Parlament kann frühestens im Juli 2025 neu gewählt werden. Da muss nämlich immer mindestens ein Jahr dazwischen liegen. Richtig, richtig festgefahren.
Auf jeden Fall ist es jetzt einfach so, wenn man so auf die europäische Ebene guckt, dass mit Deutschland und Frankreich gerade zwei große Länder in der EU gleichzeitig keine richtige Regierung haben. In Deutschland gibt es ja jetzt eine Minderheitsregierung und Neuwahlen im Februar und in Frankreich ist die Regierung erstmal nur geschäftsführend im Amt, bis sich die Situation klärt und wie wir es dargestellt haben, kann sich das noch ein bisschen ziehen. Also das sind zwei relativ handlungsunfähige Regierungen und zwei EU-Mächte, die ja jetzt erstmal einfach nur mit sich selbst beschäftigt sind. Und das ist einfach ein richtig ungünstiger Zeitpunkt, also wirklich sehr ungünstig, weil im Januar übernimmt Trump ja die Präsidentschaft in den USA und auf der anderen Seite steht Putin und die Frage, wie es im Krieg gegen die Ukraine jetzt weitergeht. Deswegen müsste die EU gerade eigentlich stabil sein und geschlossen handeln.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber wir werden hier natürlich drüber sprechen. Wir gucken jetzt einmal nach Georgien. Da gibt es nämlich seit über einer Woche richtig heftige Proteste gegen die Regierung. Vor allem in der Hauptstadt Tbilisi gehen die Menschen auf die Straße und da gab es in der letzten Woche auch krasse Bilder. Also tausende Leute vor dem Parlamentsgebäude, Feuerwerk in der Menge, Menschen mit wehenden Europaflaggen. Vor allem auf TikTok werden die Demos auch gerade krass besprochen. Da gibt es super viele Edits, zum Beispiel zu dem Sound von den Tributen von Panem. Also so blicken die gerade auf diese Demonstrationen.
I have a message for President Snow. You can torture us and bomb us and burn our districts to the ground. But do you see that?
Ich finde, da schwingt so richtig so ein revolutionärer Vibe mit, ne, wenn man sich diese Videos anschaut.
Mm, voll.
Und es sind auch richtig viele junge Menschen, die da auf die Straße gehen. Teilweise rufen sogar Schulen und Unis dazu auf, sich den Protesten anzuschließen. Und unter den Demonstrantinnen ist auch die Präsidentin Salome Zurabishvili, die mit dem Volk auf die Straße geht. Die Polizei geht ziemlich hart gegen die Proteste vor. International gab es da auch echt viel Kritik an dem Verhalten von der Polizei bei den Demos. Die soll unverhältnismäßig schwer und wahllos Gewalt anwenden.
Ja, und das alles, weil die Regierung die Verhandlungen für einen EU-Beitritt verschoben hat. Aber um das alles zu verstehen und vor allem auch das Ausmaß von diesen Protesten, müssen wir, glaube ich, nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und fangen bei den Basics an. Also Georgien ist ein sehr kleines Land und hat gerade mal so viele EinwohnerInnen wie Berlin. Das liegt am Schwarzen Meer zwischen Russland und der Türkei und die Grenze zu Russland, die ist ziemlich lang für das Land. Also die ist mehrere hundert Kilometer lang und das ist ungefähr so über die Hälfte von Georgien hinweg.
Ja, und in Georgien, da wurde Ende Oktober das Parlament gewählt. Dabei hat die pro-russische Partei Georgischer Traum die absolute Mehrheit im Parlament bekommen. Aber internationale BeobachterInnen haben bei der Wahl Unregelmäßigkeiten festgestellt. Also da sollen unter anderem WählerInnen bestochen und eingeschüchtert worden sein. Und es steht auch der Vorwurf im Raum, dass die Wahl von Russland beeinflusst wurde. Das sagt zum Beispiel auch die georgische Präsidentin, die gehört zur pro-westlichen Opposition. Diese pro-westliche Opposition, die will zur EU gehören und sich vor russischem Einfluss im Land schützen. Die Präsidentin, muss man dazu sagen, die kann aber halt auch nicht so mega viel machen, weil die ist nur Staatsoberhaupt und nicht Regierungschefin. Russland bestreitet übrigens, sich in die Wahl eingemischt zu haben.
Man merkt schon, also das war keine normale Wahl, sondern die stand halt einfach in einem viel größeren Kontext. Also indirekt war das im Prinzip auch einfach eine Abstimmung darüber, ob Georgien sich jetzt mehr der EU oder mehr Russland annähern soll. Und weil diese Wahl so umstritten ist, gab es auch dann direkt nach der Wahl schon ziemlich große Proteste gegen die Regierung. Und die Opposition, wo auch eben diese Präsidentin mit drin ist, die boykottiert seitdem auch die Arbeit von der Regierungspartei Georgischer Traum. Also diese OppositionspolitikerInnen, die kommen halt wirklich einfach nicht mehr zu den Parlamentssitzungen, was ich auch einen krassen Move finde. Und die Präsidentin, die hat jetzt wegen der angeblich manipulierten Wahl auch beim Verfassungsgericht eine Beschwerde eingereicht. Das Gericht hat ihre Klage aber nicht angenommen und sagt, das Wahlergebnis, auch wenn es so umstritten ist, das zählt weiter. Also da gab es schon vorher jede Menge Widerstand und Protest, aber diese neu gewählte Regierung, die hat jetzt dann trotzdem ihre Arbeit aufgenommen.
Und damit sind wir jetzt wieder im Hier und Jetzt. Also Ende letzter Woche hat der neu gewählte Premierminister nämlich angekündigt, dass er die Beitrittsverhandlungen mit der EU bis 2028 pausieren will. Seit letztem Jahr ist Georgien nämlich EU-Beitrittskandidat. Aber die Beziehungen zwischen Georgien und der EU sind aktuell ziemlich angespannt. Unter anderem, weil die EU schon mehrfach Bedenken geäußert hat, ob Georgien die Ziele für die Mitgliedschaft überhaupt erfüllen kann.
Ja, also im Land wünschen sich aber einfach sehr viele Menschen diese EU-Mitgliedschaft für Georgien. Und gerade für die, die da so stark dahinter stehen, ist es einfach ein sehr heftiger Schlag jetzt gewesen. Weil dieser eventuelle Beitritt, der rückt dadurch jetzt einfach in sehr weite Ferne, weil von den Verhandlungen bis zur richtigen Aufnahme, so als Mitglied, kann es ja dann auch nochmal Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Und da wurde jetzt einfach erstmal für 4 Jahre Pause eingelegt. Wir haben mal bei der ARD-Korrespondentin Silke Dietrich in Tbilisi nachgefragt, was so ein EU-Beitritt gerade für die jungen Menschen in Georgien bedeuten würde. Also warum die sich den so doll wünschen.
Für die Leute, die jetzt hier schon seit einer Woche auf die Straße gehen, ist es echt extrem wichtig, dass Georgien weiter den Weg geht, um in die Europäische Union zu kommen. Weil die sagen, das bedeutet Freiheit, Unabhängigkeit, Demokratie. Also alles Werte, für die aus ihrer Sicht zum Beispiel Russland eben nicht steht. Und sie sagen, die derzeitige Regierung wendet sich von diesen liberalen Werten total ab und gehe derzeit tatsächlich eher den Weg, wie Russland ihn gegangen ist. Und von Seiten der EU gibt es ja jetzt auch viel Kritik, wie die georgische Regierung zum Beispiel mit den Demonstrierenden hier umgeht, weil die Polizei mit echt extrem heftiger Gewalt reagiert. Aber die Leute hier sagen, Kritik reicht einfach nicht, ihr müsst mehr tun. Also die Länder aus der EU sollen die Protestler hier mehr unterstützen, finden die. Weil die echt befürchten, dass sonst der Weg in die EU für sie nicht mehr machbar sein könnte.
Wie es jetzt weitergeht, das weiß man noch nicht so genau. Die Proteste, die gehen jetzt schon über eine Woche, Tag und Nacht. Und Mitte Dezember soll auch ein neues Staatsoberhaupt, also auch eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt werden. Darüber stimmt aber nicht das Volk ab, sondern eine Mischung aus Parlamentsmitgliedern und KommunalpolitikerInnen. Und dadurch ist es dann wieder relativ klar, dass es wahrscheinlich auch wieder jemand von der pro-russischen Regierungspartei wird. Die jetzige Präsidentin hat schon gesagt, dass sie die Wahl nicht akzeptieren wird, aber ja, weiß man jetzt einfach noch nicht, wie es da weitergeht. In Syrien haben islamistische Rebellen in den letzten Tagen eine Großoffensive gestartet. Und zwar gegen die Truppen von Diktator Bashar al-Assad. Das sind die heftigsten Kämpfe in Syrien seit Jahren. Das Land, das ist ja schon seit 2011 im Bürgerkrieg Und vor allem in den ersten Jahren von diesem Bürgerkrieg sind da auch hunderttausende Menschen getötet worden und Millionen Menschen sind geflohen.
Aber in den letzten Jahren hat man von dem Bürgerkrieg nicht mehr so viel gehört. Assad hat eigentlich die größten Teile vom Land mit Gewalt zurückerobert, aber nicht alles. Im Nordwesten gibt es eine Region, die von Islamisten kontrolliert wird. Und genau diese islamistischen Rebellen, die auch schon damals gegen Assad gekämpft hatten, haben jetzt wieder angegriffen. Sie haben ihre Offensive im Nordosten gestartet und sich immer weiter vorgearbeitet und dann sogar die Großstadt Aleppo eingenommen. Die Truppen von Assad sollen sich auch an vielen Stellen auch recht widerstandslos ergeben haben. Es gibt aber auch Berichte über hunderte Tote und laut UN sind deshalb jetzt auch mehr als 150.000 Menschen auf der Flucht.
So viel erstmal zur Meldung an sich. Ich war trotzdem ziemlich lost mit dieser Nachricht, ehrlich gesagt. Also ich habe mich gefragt, wer kämpft da jetzt eigentlich gerade gegen wen und hat es jetzt irgendwie auch was mit dem Nahostkonflikt zu tun oder nicht? Und deswegen klären wir das jetzt einfach mal und fragen den ARD-Korrespondenten Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo, was da eigentlich gerade passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob alle, die uns gerade zuhören, noch wissen, warum in Syrien 2011 eigentlich ein Bürgerkrieg losgegangen ist. Kannst du uns das doch mal ganz kurz erklären?
Ja, ein bisschen zurückspulen muss ich das schon. Ins Jahr 2011 begonnen hat es mit friedlichen Demonstrationen gegen die Regierung von Bashar al-Assad. Die Demonstranten forderten da mehr Freiheiten, das Ende von willkürlichen Verhaftungen und Folter. Diese Demonstrationen, die wurden zum Teil extrem brutal niedergeschlagen. Daraufhin haben sich viele Assad-Gegner bewaffnet, nicht zuletzt auch islamistische Gruppen. Und es folgten heftige Kämpfe und zeitweise konnte wiederum auch der sogenannte Islamische Staat, diese Terrorgruppe, große Teile Syriens kontrollieren. Der wurde dann militärisch besiegt. Daran waren ganz viele internationale Kräfte beteiligt. Mit Hilfe von Russland und dem Iran ist es Assad wiederum so in den Jahren 2015, 2016, also vor etwa 8-9 Jahren gelungen, etwa 2/3 Syriens wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Unter anderem die Stadt Aleppo, und zwar durch ein massives Bombardement. Die Stadt, das kann man gar nicht anders sagen, die wurde wirklich in Grund und Boden gebombt. Zehntausende sind geflohen, auch ganz viele nach Deutschland. Und danach wurde es dann etwas ruhiger in und um Syrien. Aleppo konnte in Teilen wieder aufgebaut werden. Und das Land war sozusagen in verschiedene Einflusszonen aufgeteilt. Und das war im Prinzip der Stand bis letzter Woche, bis zu diesem Vormarsch der Aufständischen.
Okay, und warum haben diese islamistischen Rebellen ausgerechnet jetzt angegriffen?
Na, es scheint, dass diese Aufständischen einerseits wirklich sehr gut vorbereitet waren und auch massiv hochgerüstet. Andererseits haben sie für sich einfach eine gute Gelegenheit genutzt, weil zwei wichtige Unterstützer des Assad-Regimes, die sind momentan massiv geschwächt. Das ist einerseits die Hisbollah-Miliz aus dem Libanon und dann sind das die iranischen Revolutionsgarden. Gerade die Hisbollah ist durch den Krieg Israels im Libanon stark unter Beschuss geraten und extrem geschwächt, und das gilt auch für die iranischen Revolutionsgarden. Und Stellungen dieser beiden Gruppen wurden von Israel in den letzten Wochen und Monaten auch sehr intensiv auch in Syrien bombardiert. Also das war eine Gelegenheit für die Aufständischen, aber mit deren Vormarsch hatten doch ganz viele nicht gerechnet und vor allem nicht damit, wie schnell sie vorankommen würden.
Und wie sieht es jetzt mit Unterstützung aus dem Ausland aus?
Ja, auch Machthaber Assad war offenbar von dem schnellen Vormarsch erstmal überrascht und musste sich so ein bisschen sortieren und sammeln. Dann hat er sehr schnell um Unterstützung bei seinen Verbündeten gesucht, in Russland und beim Iran. Und es gibt auch bereits Luftangriffe durch russische und syrische Kampfjets auf Gebiete, die von den Aufständischen gehalten werden. Die Iraner wiederum haben Assad angeboten, eigene Soldaten zur Unterstützung zu schicken, wenn sie darum gebeten werden. Aber so ganz klar ist es nicht, in welchem Ausmaß Russland und der Iran aktuell bereit und vor allem auch in der Lage sind, das Assad-Regime zu unterstützen. Sie haben wirklich mit eigenen Kämpfen, Problemen und Kriegen zu tun. Und auf der Seite der Aufständischen wiederum spielt die Türkei eine Rolle, aber die ist nicht so ganz leicht zu durchschauen. Zu einem Teil der aufständischen Gruppen gibt es definitiv enge Beziehungen, Verknüpfungen zwischen der Türkei und diesen aufständischen Gruppen, aber nicht zu allen. Und grundsätzlich verfolgt die Türkei in Syrien zwei Interessen. Zum einen wollen sie den Einfluss der Kurden zurückdrängen. Die haben die Kontrolle über ein relativ kleines Territorium im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei. Und die Türkei sieht diese Kurden als syrischen Arm, der in der Türkei als Terrororganisation angesehenen und verbotenen PKK. Und dann gibt es in der Türkei noch den ganz großen Wunsch, vor allem von Präsident Erdogan, aber auch von anderen Parteien, nämlich die Syrer, das sind Millionen, die in die Türkei geflohen sind, im großen Stile wieder abzuschieben in ihr Heimatland. Ob das durch diese neue Situation jetzt realistischer oder unrealistischer geworden ist, das ist noch nicht abzusehen. Ganz interessant wird es jetzt zu beobachten sein, was am Wochenende passiert. Vorher ist jetzt noch die Stadt Hama von den Aufständischen eingenommen worden. Aber am Wochenende, da wollen sich die Außenminister der Türkei, Russlands und des Iran in Katar treffen, um dort wiederum über die Lage in Syrien zu beraten. Also es ist schon bezeichnet, dass es ausländische Mächte sind, die über die Lage in Syrien beraten und nicht zwingend die Syrer selbst.
Inzwischen hat Assad ja jetzt auch zum Gegenangriff angesetzt und seine Truppen haben zum Beispiel den Vorstoß auf noch eine nächste Stadt jetzt erstmal aufhalten können. Gibt es denn gerade schon Einschätzungen, wohin sich das entwickeln könnte?
Nun, die Gegenwehr der syrischen Armee ist offenbar nicht so stark, wie das von Assad teilweise behauptet wurde. Jetzt wurde auch die Stadt Hama, die viertgrößte Stadt des Landes, geräumt von den syrischen Soldaten. Also die Aufständischen marschieren weiter ziemlich schnell vor, wenn vielleicht auch nicht ganz so schnell wie am letzten Wochenende, als sie die Stadt Aleppo eingenommen haben. Aber ich wage wirklich keine Prognose, wie sich das weiterentwickeln könnte. Klar ist aber, der syrische Machthaber Bashar al-Assad, der ist so stark unter Bedrängnis wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. Und es ist unklar, wie seine wichtigsten Verbündeten, also Russland und der Iran, wie massiv die sich an seine Seite stellen werden.
Nochmal kurz zu den unterschiedlichen Gruppen. Ich glaube, wenn man keine Ahnung von der Situation hat, dann klingt es ja grundsätzlich erstmal gut, dass da Rebellen gegen einen Diktator vorgehen. Aber würde es den Menschen in Syrien unter den islamistischen Rebellen besser gehen? Also weißt du, wie die Bevölkerung dazu steht?
Ja, gute Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten. Wir bekommen da aus Aleppo sehr unterschiedliche Bilder und Nachrichten. Einerseits gibt es viele Menschen, die den Einzug der Aufständischen feiern als Befreiung vom Assad-Regime, als Befreiung von der Unterdrückung. Gleichzeitig gibt es andere, die wirklich höllisch Angst haben. Und es sind auch schon Tausende, die aus Aleppo geflüchtet sind. Das sind vor allem Kurden, aber auch andere Minderheiten haben Angst vor möglichen Gräueltaten durch die Islamisten, armenische und assyrische Christen, Jesiden, also alle Minderheiten, die in Aleppo und Umgebung leben. Da haben viele große Angst vor diesen Islamisten. Allerdings versucht sich der Anführer der Aufständischen, der heißt Abu Muhammad al-Julani, der versucht sich in diesen Tagen so ein bisschen als Beschwichtiger. Er sagt, wir versprechen Schutz auch für Minderheiten. Uns geht es nur um den Kampf gegen Assad und seine, wie es dann immer heißt, verbrecherische Bande, wie er sagt. Aber viele Angehörige haben wahrscheinlich mit Recht große Sorgen, dass diese Worte gar nicht so viel gelten, wenn die Islamisten ihre Macht gesichert haben. Und dann gibt es natürlich auch weiterhin die Angst vor Luftangriffen der syrischen und russischen Kampfjets, dass die Zivilisten treffen könnten in Aleppo, in Idlib, möglicherweise jetzt auch in der Stadt Hama. Und die Aufständischen wiederum, die haben angekündigt, wir marschieren weiter vor in die Städte Homs und Dera und irgendwann könnten sie auch auf die Hauptstadt Damaskus vormarschieren.
Das war ARD-Korrespondent Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo. Danke dir.
In Australien gibt es wahrscheinlich nächstes Jahr ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Also die australische Regierung, die will unter anderem Insta, TikTok und Facebook für Menschen unter 16 verbieten. Und dazu hat sie ein Gesetz verabschiedet, das weltweit bisher einmalig ist.
Ja, die australische Regierung sagt, zu viel Social Media sei gefährlich für die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern. Die sehen da besonders Gefahren für Mädchen, einmal wegen schädlichen Körperbildern, aber auch wegen frauenfeindlichen Inhalten, die sich an Jungs richten. Aber das Gesetz soll auch einfach generell junge Menschen vor Cybermobbing und sexueller Belästigung schützen.
Schwieriges Thema ist ja immer die Altersverifikation. Also das Gesetz sieht vor, dass das die Plattformen selbst überprüfen sollen, also nicht die Eltern oder so. Und zwar mit biometrischen Daten oder Ausweisdokumenten. Aber wir haben ja letzte Woche auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass TikTok auch aktuell an einer KI arbeitet, die das Alter besser erkennen kann. Also das ist zwar jetzt noch nicht im Gesetz mit drin, aber das könnte natürlich da zukünftig vielleicht auch eine Rolle spielen. Und wenn dann auffällt, dass die Unternehmen die Altersprüfung nicht richtig umsetzen, also nicht nur einmal, sondern dann auch wirklich systematisch nicht, dann drohen Geldstrafen von bis zu 50 Millionen australischen Dollar. Also umgerechnet sind das rund 30 Millionen Euro.
Das Funkformat Mr. Wissen to go hat dazu übrigens mal eine Umfrage auf Insta gemacht. Da haben 71% der Leute angegeben, dass sie sich sowas auch bei uns wünschen. Das ist jetzt natürlich keine repräsentative Studie, aber YouGov hat dazu auch eine Umfrage gemacht und da haben sogar 77% gesagt, dass sie so ein ähnliches Gesetz für Deutschland voll und ganz oder zumindest eher befürworten würden. Wir wissen aber natürlich nicht, wie alt die Leute waren, die da mitgemacht haben und ob unter 16-Jährige das vielleicht anders beantwortet hätten.
Ich finde es irgendwie echt krass, dass die Ergebnisse so eindeutig sind. Ich hätte das nicht gedacht, weil die Deutschen ja eigentlich immer so Verbote oder Limits hassen und sich immer direkt davon eingeschränkt fühlen. Aber es ist ja auch nur eine theoretische Umfrage gewesen. Da ist natürlich auch leicht zu sagen, das wollen wir nicht.
Wie fändest du es denn, wenn wenn es in Deutschland so ein Verbot gäbe?
Ich bin da wirklich sehr, sehr zwiegespalten. Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und auch mit einer Freundin drüber gesprochen, weil, also ja, klar, Social Media kann natürlich voll viel Schaden anrichten, allein weil man halt in der Zeit, in der man am Handy hängt, wahrscheinlich nicht mit Friends Zeit verbringt oder einem Hobby nachgeht oder an der frischen Luft ist, was ja alles Dinge sind, die, glaube ich, einem ganz gut tun würden. Und natürlich auch, weil ja diese ganzen perfekten Bilder, die man da sieht, den Blick auf das eigene Leben oder den eigenen Körper natürlich auch krass beeinflussen können. Und das war auch bei mir so in meiner Jugend.
Was diesen gesundheitlichen Aspekt angeht, da habe ich irgendwie, habe ich mal bei Mr. Wissen to Go die Kommentare mal durchgeschaut, so wie so da die Vibes sind. Und da habe ich einen Kommentar gesehen, wo ich dann nochmal einen kleinen Deep Dive gemacht habe. Und eine, die kommentiert hat, dass es dieselbe Diskussion auch damals übers Fernsehen gab.
Ja.
Ich denke mal, die ist ein bisschen älter gewesen. Aber ich habe das halt so verstanden, als würde sie sagen, ja, okay, so ein Verbot ist voll übertrieben. Sowas hat es immer schon gegeben, weil alles, was so jungen Leuten Spaß macht, da regen sich dann irgendwie Politiker drüber auf. Oder zum Beispiel so Gaming oder so, was ja auch das Thema bei Stranger Things. Und genau, bei Social Media oder beim Fernsehen halt auch genauso. Und tatsächlich habe ich mal kurz nachgeguckt, so was die Studienlage dazu sagt. Es gibt nämlich sehr viele Langzeitstudien über den so die negativen Seiten von Fernsehen und tatsächlich soll das super schlecht für die Gesundheit sein. Also einfach nicht das Schauen an sich, also man kriegt jetzt keine quadratischen oder viereckigen Augen.
Wirklich nicht. Ich dachte.
Wenn man zu viel Fernsehen schaut. Aber so das Ganze drumherum, also das Rumsitzen, das irgendwie Snacken dabei und so, das soll halt total gefährlich sein für die Gesundheit. Kinder, die Fernsehen schauen, seien es auch nur 2 Stunden am Tag, sind als Erwachsene weniger fit, die rauchen eher Zigaretten und haben höheren Cholesterinspiegel. Was ich mir dabei gesagt habe, okay, so Fernsehen, ich fand das ein guter Vergleich, so Fernsehen, Social Media, aber ich finde bei Social Media ist irgendwie nochmal viel mehr als Fernsehen, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt nur so ein passives Zuschauen, sondern ich finde, bei Social Media kann man irgendwie nochmal aktiv mitgestalten und sich auch austauschen mit anderen so.
Ja, also man kann das machen, man muss es aber auch nicht machen. Ich weiß aber, was du meinst, weil also die kognitiven Sachen wurden da ja jetzt gar nicht abgedeckt, zum Beispiel bei den Fernsehstudien. Und das ist ja, glaube ich, nochmal ein Thema für sich. Und ich kann das bestätigen, dass meine Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz geworden ist, seit ich viel am Handy hänge. Aber trotzdem, Social Media hat für mich, also deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich so zwiegespalten bin. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt. Also das hat für mich schon auch voll viel Positives geleistet in dem Alter. Also gerade zum Beispiel beim Thema Körper, da habe ich mich da auch voll wiedergefunden, weil ich halt einfach dann irgendwann angefangen habe, Leuten zu folgen, die einen ähnlichen Körpertyp haben wie ich und die ich irgendwie schön finde. Und das hat wirklich auch was super Empowerndes gehabt. Dann gibt es natürlich noch das Thema politische Bildung. Das ist bei mir auch eigentlich fast alles über Social Media passiert. Da hat die Schule nicht so viel geleistet. Und ich habe das Gefühl, einfach so, insgesamt vieles, was ich da auf Social Media gelernt habe, als ich sehr jung war, das hat mich schon auch irgendwie so mündiger und selbstbewusster gemacht in verschiedenen Lebensbereichen. Und das, obwohl ich ein verständnisvolles Umfeld hatte, eine ganz normale Schulbildung und Freundinnen, mit denen ich mich über so Themen auch austauschen konnte.
Ja, aber das ist halt einfach so Community Building und eben halt auch einfach mit politischen Inhalten konfrontiert zu sein, die man vielleicht in der eigenen Bubble oder im eigenen Umfeld halt einfach nicht so mitkriegen würde.
Ja, genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also die Freundin, mit der ich mich unterhalten habe, die forscht auch dazu und die meinte halt auch nochmal so, stell dir halt vor, du wächst als queere Person in einem winzigen, erzkonservativen Dorf auf und hast niemanden, mit dem du drüber sprechen kannst. Oder deine Eltern, die klären dich nicht über Gesundheit und Sexualität auf und du schämst dich dann zum Beispiel für irgendwas, was mit deinem Körper passiert oder so. Und die meinte einfach, dass halt gerade Menschen, die sozial nicht so gut angeschlossen sind und zum Beispiel gemobbt werden oder auch einfach irgendwie abgeschnitten von Informationen sind, für die kann es eben ein mega wichtiger Raum sein, um zu lernen, sich zu connecten und seine Identität zu finden. Und dabei hilft natürlich auch noch zusätzlich, dass man im Internet zumindest so halb anonym bleiben kann, wenn man das denn möchte. Und das auch nur unter deutschen Bedingungen. Im Internet in Australien würde das ja dann nicht mehr funktionieren, wenn man sein Ausweisdokument vorlegen muss.
Ja, das wäre ja aus deutscher Perspektive eigentlich so, was Datenschutz angeht, eigentlich kaum möglich, dass man Meta oder ByteDance einfach die Ausweisdokumente vorlegt. Also
ja, auch wenn sie natürlich schon mega viel über uns wissen, aber da ist dann irgendwie so eine Grenze erreicht.
Genau, genau.
Ja, also ich finde so einen Ansatz, wie zum Beispiel bestimmte Beauty-Filter zu verbieten, da irgendwie treffender.
Ja, genau.
Beziehungsweise finde ich auch, dass die Plattformen selbst halt einfach auch noch mehr Verantwortung für sowas wie Fake News und Hate Speech übernehmen müssen, sodass, wenn man da was meldet, dass dann auch wirklich schnell was passiert.
Und da ändert sich ja auch gerade relativ viel. Also ne, Beauty-Filter und auch Fake News, da hat sich ja einfach dieses Jahr sehr viel getan in diese Richtung.
Ja, voll. Also ich finde da die Plattform mehr in die Verantwortung zu nehmen voll wichtig. Und was ich mir dann am Ende auch noch so gedacht habe, und dann bin ich auch fertig hier mit meinem Plädoyer, man kann es ja auch ein bisschen vom anderen Ende her betrachten. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn es mir gut geht und ich zufrieden bin und wenig Stress habe und ein erfülltes Sozialleben auch habe, dann will ich auch automatisch viel weniger Zeit am Handy verbringen. Und das sind ja auch alles Dinge, für die man als Gesellschaft versuchen kann zu sorgen.
Ja, Ursachenbekämpfung.
Genau, fände ich parallel dazu vielleicht auch noch ganz wichtig, darüber nachzudenken, warum man überhaupt das Gefühl hat, sich vor der Welt zurückziehen zu wollen und lieber am Handy zu hängen. So, das war's mit den großen Themen. Wir drehen jetzt noch mal eine Runde Kurz-Kurz-News und machen direkt mit dem Thema weiter sozusagen. Es geht nämlich um das Oxford Dictionary Wort des Jahres 2024. Das haben die Herausgeber vom Oxford Dictionary gekürt und es ist Brainrot. Benutzt du das Wort?
Ab jetzt werde ich es benutzen. Es ist so zutreffend.
Ja, voll. Es lässt sich ungefähr mit Hirnfäule übersetzen. Das klingt jetzt ein bisschen nach einer tragischen Krankheit. Das ist damit nicht gemeint, sondern eben der Zustand, wenn man zu viel unsinniges Zeug im Internet angeguckt hat. Also wenn man einfach so richtig lange an Insta-Reels oder TikTok kleben geblieben ist und sich danach vielleicht ein bisschen eklig fühlt. Der Oxford Verlag will mit der Auswahl von dem Begriff auch auf den negativen Einfluss von Brainrot-Content auf die mentale Gesundheit aufmerksam machen. Und was ich aber ganz lustig fand, war, dass das Wort nicht erst seit dem Internet verwendet wird, sondern schon 1854 von Henry David Thoreau in seinem Buch Walden. Der hat auch schon vor dem Zustand des Brainrot gewarnt. Für alle, die den nicht kennen, das war der Typ, der 2 Jahre lang alleine in einer Hütte im Wald gelebt hat, um zu lesen, zu schreiben und die Natur zu erkunden.
Die nächste Kurz-Kurz-News ist wirklich ernst gemeint. Die SPD empfiehlt ihren PolitikerInnen jetzt im Wahlkampf nicht besoffen zu tweeten. Also genauer gesagt hat die SPD für ihre PolitikerInnen einen Leitfaden erstellt. Handbuch Wahlkampfwissen heißt das. Und das ist über 100 Seiten dick. Darin geht es auch um die Nutzung von Social Media bzw. X. Es wird ausdrücklich geraten, ich zitiere, vermeide Alkohol beim Schreiben von Beiträgen und halte dich von Zynismus fern. Schöner Ratschlag.
Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen gemein, weil das wirklich nur ein kleiner Ratschlag von über 100 Seiten Wahlkampfwissen ist. Aber ich finde es irgendwie rührend und alarmierend gleichzeitig, dass sowas überhaupt gesagt werden muss. Also ansonsten geht es in dem Handbuch aber auch zum Beispiel um den Umgang mit KI oder wie man auf verbale Angriffe reagieren kann. Also vermutlich ist es eigentlich schon hilfreich, dass es das gibt. Am Sonntag wird in Paris Notre Dame wieder eröffnet und diese Woche gab es jetzt auch erste Bilder dazu. Die Kathedrale hat ja 2019 schlimm gebrannt und wurde dann 5 Jahre lang restauriert. Und ich habe gehört, es gibt ein bisschen Diskussion darüber, wie die jetzt aussieht in Frankreich, oder Julika?
Ja, das gibt's schon seit ein paar Jahren. Also 2021 gab es schon erste Bilder mit so 3D-Modellierungen, wie das aussehen soll. Und ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das Wort kitsch ist oft gefallen. Zu weiß, zu modern.
Das ist aber ja dann nicht kitschig, oder? Das wäre ja dann eher clean.
Ja, aber trotzdem so kitschig im Sinne von so weißer Marmor, alles glänzt weiß.
Ah, okay. Mhm.
Große Kritik gab es auch, weil die ganzen alten Gemälde, die in der Kirche, in der Kathedrale hingen, haben die jetzt irgendwie ersetzt mit so moderner Kunst und so.
Modern.
Bäh. Ich habe das Video gesehen, weil also Macron und seine Frau Brigitte haben das besichtigt und da waren auch Journalisten dabei und ich habe das irgendwie so gesehen und ich habe mir gedacht, oh Gott, wirklich, es ist sehr, sehr clean, sehr weiß. Alles Marmor, alles scheint irgendwie so, glänzt und keine Ahnung was und ist alles auch sehr leer. Also irgendwie sieht es nicht mehr so aus, wie die Kirche diesmal war. Aber man muss dazu sagen, das wurde tatsächlich von der Kirchengemeinde, also von den Leuten, die sich um diese Kirche kümmern, haben das entschieden. Also es war jetzt keine Entscheidung von den Architekten oder von der Regierung oder so. Also die katholische Kirche hat es so, sich so gewünscht, hat es so gewollt. Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Da steht vor allem innenpolitisch einiges an. In Thüringen entscheidet sich wahrscheinlich nächste Woche, ob es zur Brombeer-Koalition kommt. Die CDU hat jetzt schon grünes Licht gegeben. Am Samstag entscheidet das BSW über den Koalitionsvertrag und bei der SPD läuft noch bis Montag eine Mitgliederbefragung. Ich finde es richtig krass, die haben einfach jetzt 3 Monate gebraucht, um sich zu einigen.
Ja, so wie überall gerade. Am Mittwoch will Bundeskanzler Olaf Scholz den formellen Antrag für die Vertrauensfrage beim Bundestag stellen. Und die Abstimmung, die findet dann am Montag drauf, also am 16.12. statt, also übernächste Woche. Es wird ja erwartet, dass die Mehrheit der Abgeordneten dem Kanzler das Vertrauen verweigert. Und dann gibt es Neuwahlen im Februar.
Und am Donnerstag findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Bei der letzten MPK im Oktober ging es ja auch unter anderem um den Rundfunkbeitrag und die Frage, ob er für 2025 erhöht werden soll. Die Entscheidung wurde aber auf die Konferenz jetzt im Dezember vertagt. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche nochmal den Kobold-Maki.
Tschüss.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es dort?
Ja, ist gut.
Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ich übertreib nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
All right, the cops are coming right now.
Ja. Yeah.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.